Teil ist an und für sich der Teil, der das falsche Propheten beschreibt. Das zweite Tier. Ich lese uns ab Vers 11 bis zum Schluss. Vers 18, 6 plus 6 plus 6. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Und es übte alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde, die auf ihr wohnen, dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen. Und seine Zahl ist 666. Das ist eigentlich eines der geheimnisvollsten Kapitel der ganzen Bibel. Und wenn man mal in den Kommentaren nachsieht, was die Brüder geglaubt haben, wer das alles ist, dann stellt man fest, dass es so im Prinzip drei große Linien gibt in der Auslegung. Und ich muss dazu sagen, es ist schwierig. Zum Beispiel der Dr. Dönges, der ja die klassische exklusive Brüdervertreter hat, auch der Karl Merz von den Methodisten aus Taiwingen, wenn ich es richtig weiß, haben beide gelehrt, dass der Antichrist letztendlich der falsche Prophet sei. Das heißt, dass der erste Herrscher, der in Offenbarung 13 uns beschrieben ist, wo wir ja gesagt haben, es muss der Antichrist sein, er hat praktisch das so ausgelegt, und die Brüder waren der Überzeugung, dass der Antichrist praktisch der religiöse Herrscher ist und dass parallel dazu ein weltlicher Herrscher auftritt, der aber nicht der Antichrist ist. Es ist aber schwierig, und zwar aus dem Grund, weil die Bibel ganz klar sagt, der falsche Prophet bewirkt, dass das erste Tier angebetet wird, und der Antichrist ist der, der die Anbetung will. Das sehen wir aus 2. Thessalonicher 2. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, ganz nüchtern sachlich, und wir werden uns nachher etwas näher ansehen, dass hier zwei Dinge geschehen. Und zwar, das ist das, was in der Endzeit die Ausreifung des Bösen ist, wenn man die Kirchengeschichte kennt und die Weltgeschichte, beides. Dann stellt man fest, dass es eigentlich immer zwei Strukturen auf dieser Erde gab, wo letztendlich das Elend der Menschen hervorgebrochen ist. Das war einmal die weltliche Machtebene und zweites Mal die religiöse Ebene. Das heißt, man kann das eigentlich nicht trennen. Und genau das beschreibt die Bibel hier. Sie sagt praktisch, es wird am Ende der Zeit, wird es ausgereift, ein Reich geben, das aus dem Völkermeer aufsteigt. Das hat einen Kopf, praktisch der Antichrist, einen Gewaltherrscher, der seine Macht direkt vom Teufel hat. Und dieser Kopf ist sogar zu Tode verwundet und seine Todeswunde wurde geheilt. Lass mal offen, was es heißt. Und es geht so weit, dass die ganze Welt praktisch beginnt, den Teufel anzubeten, wegen diesem Gewaltherrscher. Und sie sagt wieder ganz klar, das wird passieren in diesen 42 Monaten, in diesen 1260 Tagen, in diesen 3,5 Jahren, in dieser zweiten Hälfte der Danielschen Jahrwoche. Und es wird so sein, die Bibel sagt ganz klar, es hat bereits die Gläubigen, die im Himmel wohnen, und diese werden gelästert, gleichzeitig lästert er praktisch Gott, sein Name, der lebendige Gott hat sich mit dem Namen Jesus geoffenbart und gleichzeitig führt er letztendlich Krieg und lästert praktisch auch Israel. Das heißt, es ist einfach etwas, wo man ganz nüchtern sieht, die geistlichen Dinge werden angegriffen. Und Wir haben ja auch gesehen, dass hier andere Gemeinde ist, wie die, wo wir weinen, wenn der Geist nicht mehr zu der Gemeinde redet, weil der Geist und die Brot nämlich weg sind, dass das die Gläubigen sind, die in der großen Trübsal zum Glauben kommen, die dann Märtyrer werden, die auch verstehen zu Beginn vom tausendjährigen Reich. Und jetzt sagt die Bibel plötzlich etwas, ab Vers 11, sie sagt, jetzt kommt ein anderes Tier und er sieht es wieder aufsteigen. Und das Interessante ist, der eine kommt aus dem Völkermeer und der andere kommt aus der Erde. Also haben wir hier ein Problem. Ich versuche das einmal zu erklären, was da auslegungstechnisch, da ist was, Besonderheit. Aber wenn wir uns zuerst angucken, Offenbarung 12, Vers 4, das ist der Schwanz des Drachen, der zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf der Erde. Und dieses Tier, dieser falsche Prophet, das was hier in Offenbarung 13, 3 geschrieben steht, was hier in Offenbarung 13, 11 geschrieben steht, ist im Prinzip dieser falsche Prophet. Das, was in Offenbarung 13, 3 steht, das ist der Antichrist, nämlich das falsche Haupt. Jetzt müssen wir nochmal in den Jesaja 13 rein. Jesaja 9, Vers 13. Übrigens, das muss jetzt F, so ein D heißen, ist ein Tippfehler. Da hieb der Herr von Israel ab Kopf und Schwanz, Palmzweig und Binse an einem Tag. Der älteste und angesehene ist der Kopf, das ist der Antichrist. Der älteste und der angesehene, der Kopf Israels, das ist der Antichrist. Und der Prophet, welcher Lügen lehrt, der Schwanz. Und nach dieser Aussage ist etwas Ungeheures. Nach dieser Aussage wäre der Antichrist, und das sehen wir ganz klar aus Hesekiel 21, Vers 30, wäre der Antichrist, genauso wie der Herr Jesus in Johannes 5, 39 sagt, wäre der Antichrist ein Jude. Unzweifelhaft, der aus dem Völkermeer kommt. Das heißt, es kann zum Beispiel ein amerikanischer Präsident sein oder ein russischer Präsident oder ein anderer Präsident eines Staatenbundes oder einer Weltmacht, der gleichzeitig praktisch jüdisch, der aber aus dem Völkermeer kommt. Möglichkeit 1. Aber jetzt sagt die Bibel hier was Zweites. Sie sagt dem Jesaja ganz klar, sowohl der falsche Prophet als auch der Kopf der Antichrist kommen von Israel. Und das sagt hier ganz klar, die kommen von Israel. Und was hier steht, ich sah ein anderes Tier auf der Erde aufsteigen. Und es ist unzweifelhaft, das muss man sagen, Erde bedeutet zuerst natürlich, 1. Mose 3, 17, verflucht. Das heißt, es ist der Fluch der Sünde. Aber gleichzeitig, das müssen wir einfach sehen, wenn man Jesaja 1, Vers 2 nimmt, da kommt die doppelte Symbolik, wo die Bibel praktisch sagt, du Himmel, Gemeinde, und du, Erde, Israel. Du, Esel, Gemeinde, der Erlöste, und du, Ochs, Israel, der mit dem Joch. Das heißt, Erde steht für Israel. Wir reden nicht umsonst von Eres, Israel. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig sehe, dann würde das bedeuten, Antichrist und der falsche Prophet kommen beide aus Israel. Also Israel jetzt von der Abstammung her. Allerdings, der Antichrist aus dem Völkermeer, und der falsche Prophet hätte dann direkt mit Israel zu tun. Es gab schon Kardinäle, die Kandidaten waren, auch jetzt gerade, als Nächster für den Papst, die Juden waren, konvertierte Juden. Das heißt, da ist alles möglich. Auf jeden Fall müssen wir Israel beobachten. Aus Israel ist nicht nur dieses letzte Drittel, dieser Überrest, der das Segen Gottes hat, der sich einen Tag bekehrt, der das auserwählte Volk vertritt, sondern da ist auch das Zweidrittel, das praktisch die Finsternismächte angezogen hat und das letztendlich auch der Antichrist und der falsche Prophet hervorbringt. Also nach diesen Aussagen müsste der falsche Prophet ebenfalls aus Israel kommen oder mit Israel etwas zu tun haben. Was jetzt hier die Schrift sagt, es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Es ist eigentlich relativ einfach. Wenn man zum ich möchte nicht spekulieren, aber wenn man mal eine Papstmütze sieht, das sind zwei Hörner. Das kann man gar nicht überlegen. Ich hätte das Bilder mitbringen können ohne Ende. Ich habe daheim genügend Bilder. Wenn du das einfach siehst, du bist unbedarfter Zuschauer, dann siehst du, in der Mitte geteilt sind aus wie zwei Hörner. Körner sind aber in der Bibel gleichzeitig ein Bild für Macht und für Geistliches. Ich lese mal Jeremia 17, Vers 1. Die Sünde Judas ist aufgeschrieben mit eisernem Griffel und eingegraben mit diamanterner Spitze auf die Tafel ihres Herzens, auf die Hörner ihres Altars. An diesem Altar, und ihr könnt euch erinnern, von der Bibellese her, wenn jemand Gnade gesucht hat, dann ist er zum Altar und hat die Hörner ergriffen. Meistens hat es ihm nichts genutzt. Meistens starb er trotzdem. Das heißt, Hörner steht für Macht an die Christ und für geistliche Macht. Falscher Prophet. Und das sieht man wieder. Hörner. Das heißt, es geht um geistliche Macht. Und die Hure Babylon, die Endzeitkirche, die Domäne des Antichristen und die Domäne des falschen Propheten. Und es wird praktisch nur seine Kirche sein. Das ist im Antichrist seine Kirche, die vom falschen Propheten beherrscht wird. Das heißt, ein synkretistisches Christentum. Eine Welt, ein Weltchristentum, das sich mit allem, was es überhaupt gibt, vermischen wird. Und diese Welteinheitskirche, die beruht auf Hörner, also gehört zur Macht. Das wird keine, ich sage es mal vorsichtig, ideologische Kirche sein. Es wird keine Kirche sein, die geistlich ist, sondern es wird eine Kirche sein, die absolut auf Machtstrukturen basiert und beruht. Das ist kein Zufall. Das heißt ja, die Hure sitzt auf dem Tier, dass derzeit alle Denominationen beginnen, selbst die normalste Gemeinde versucht inzwischen Körperschaft des öffentlichen Rechts zu werden. Das heißt, sie verbindet sich wesensmäßig mit dem Tier. Das ist einfach, das ist Endzeit, hat es früher nicht gegeben, ist ausgeschlossen gewesen. Man sieht hier ist ein Zusammenhang. Und das, wenn diese Hörner hier dargestellt werden, dann bedeutet das eindeutig und unzweideutig Macht. Also ich wiederhole nochmal. Antichrist müsste aus Israel kommen, der falsche Prophet müsste mit Israel zu tun haben. Also es ist einfach nicht unbedingt, dass er jetzt ein Bürger Israels ist. Aber beide haben mit Israel zu tun. Das eine ist das Haupt, das andere ist der Schwanz. Und beides wird vom Drachen beherrscht. Gleichzeitig sagt die Bibel hier ganz klar, es hat zwei Hörner. Und diese zwei Hörner deutet auf Macht hin. Und zwar auch auf religiöse Macht. Das nächste, was kommt, und zwar, es sieht aus wie ein Lamm, redet aber wie ein Drache. Und hier haben wir jetzt etwas, das die Gläubige einfach nicht in den Kopf rein will. Und ich sage es mal vorsichtig, ich bin immer schockiert gewesen, solange ich gläubig bin, wie leicht man Gläubige verführen kann. Und zwar vor allem, wie leicht man auch Gläubige, die ehrlich Gott dienen wollen, verführen kann. Ich habe mich immer wieder gewundert, wie wenig man Ungläubige verführen kann, zum Beispiel. Es ist mir immer wieder begegnet, Verführungen, wo die Gemeinde drauf reingefallen ist, ganz breit, sind dann die Ungläubige gekommen, haben den Kopf geschüttelt und gesagt, wie kann man auf sowas reinfallen? Das heißt, die Kinder dieser Welt sind teilweise schlauer wie die Gläubigen. Und jetzt kommt nämlich etwas, wenn ich oft mit Gläubigen zu tun habe, dann sagen sie immer zu mir, hey, du siehst es zu negativ. Man darf doch nicht immer an Verführung denken. Man darf doch nicht immer an das Böse denken. Man muss doch zu Deutsch positiv denken. Das Gute. Aber die Bibel sagt etwas. Und jetzt möchte ich das nochmal ganz, ganz stark betonen. Das war, die Bibel redet hier nämlich von einem Tier aus der Erde, das in Wirklichkeit zum Teufel gehört und das religiöse Macht ausübt, das Zeichen und Wunder tut, mit dem absoluten Ziel, dass der Teufel angebetet wird. Und das ist etwas Gravierendes, etwas Schreckliches, etwas Katastrophales. Und 2. Korinther 11 ist eine absolute Schlüsselstelle. Das war, ich lese es jetzt eigentlich vor 1, obwohl man es erst ab 3 lesen müsste. Aber vielleicht ist dann der Zusammenhang noch klar. Möchtet ihr mich doch ein wenig in meiner Torheit ertragen? Doch ihr ertragt mich ja schon. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine reine Jungfrau dem Christus zuzuführen. Jetzt erklärt er das und sagt, das Ziel des Paulus war und das Ziel des Heiligen Geistes, dass die Gemeinde eine heilige Jungfrau ist, die praktisch ihm zugeführt wird. Epheser 5 sagt, ohne Flecke, ohne Runzler. Heilig, rein. Aber jetzt erklärt er und sagt, aber, da gibt es ein Problem. Vers 3, ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung oder Einstellung verdorben werden und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber dem Christus. Also er sagt hier ganz klar, so wie der Teufel die Eva verführt hat, so versucht er die Gemeinde zu verführen und versucht sie von der Einfalt gegen Christus abzuziehen. Wie ich heute sehe, also ich bin nicht ein genereller Gegner der Theologen, aber wenn ich heute sehe, wie man die Theologie auf den Thron hebt gegenüber dem normalen Christentum, wird es mir fast schlecht. Es ist absolut überzogen, es ist absolut überdreht. Und er sagt hier, wenn man die Einfalt gegenüber Christus verliert oder verlässt, dann passiert etwas. Und jetzt kommt was Furchtbares. Ich fasse nicht fassbar, was in Vers 4 geschrieben steht. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Er sagt also ganz klar, es kann dann passieren, dass die Gemeinde, und da steht nicht die Welt, sondern die Gemeinde verführt wird, indem ein anderer Jesus verkündigt wird. Indem ein anderer Geist wirkt. Das ist ja nicht der Heilige Geist. Das ist ein dämonischer Geist, der innerhalb der Gemeinde wirkt. Du denkst, es ist der Heilige Geist, aber in Wirklichkeit ist es bereits ein Finsternisgeist. Das glaubt man ja gar nicht. Da kommen immer die Gläubigen mit ihrer naiven Stelle aus dem Lukas 11 und sagen, wenn ich den Vater bitte um letztendlich ein Brot, dann gibt er mir keinen Stein. Wenn ich um einen Fisch bitte, gibt er mir keinen Skorpion. Ich möchte betonen, das steht im Lukas. Ist für Israel. Ist die generelle Bitte um den Heiligen Geist. Hat nichts zu tun mit der Zeit nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, wenn man nicht mehr um den Geist bitten muss, wenn nämlich der Heilige Geist da ist, wenn alles passiert ist. Und für die Zeit, sagt der Paulus, es ist wohl möglich, dass man falschen Geist empfängt. Natürlich ist das klar, ein Gläubiger kann nicht gleichzeitig der Heilige Geist und Dämon in sich haben. Da sind wir uns einig. Aber es kann passieren, ich habe das ja selber erlebt, dass du wiedergeboren bist und dass der Teufel dein Seelenleben infiltriert, der Teil, der ungeschützt ist. Dass er dich infiltriert mit einem anderen Geist. Und das haben wir doch alle erlebt, die wir aus der Pfingstbewegung raus sind, dass Menschen, die wir geschätzt haben und heute noch schätzen, die vernünftig Gott gedient haben, wenn dann plötzlich die Ekstase eingesetzt hat oder wenn sie unter diese Einflüsse kamen, dass sie sich benommen haben, dass du sie nicht mehr verstanden hast. Hast du wieder allein gehabt? War der Einfluss weg? War es wieder normal? Und das ist das, was die Bibel hier meint. Man kann auch in der Gemeinde unter einen falschen Geist geraten, unter Geisteswirkungen, die vom Feind sind. Und jetzt kommt eigentlich das Teuflische. Und dann wird auch von solchen Leuten in der Regel ein falsches Evangelium verkündigt. Und dann kommen die Menschen nicht richtig zum Glauben. Das ist ein falsches Evangelium. Was habe ich für Unsinn gehört, was bei der Bekehrung geschah? Das müssen wir einfach sehen. Die Bibel geht davon aus, und dieser falsche Prophet wird genau das tun. Sie geht davon aus, dass man falsche Jesus predigen kann, einen falschen Geist empfangen kann und ein anderes Evangelium annehmen kann. Und dann Vers 13 heißt, denn solche, das sind jetzt die Leute, die der Teufel hier benutzt, sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist auch nichts Besonderes, wenn auch seine Diener, und da steht seine Diakone, das muss ich mir mal vorstellen, sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken gemäß sein. Das heißt, wir können sie erkennen an den Werken. Aber das müssen wir einfach festhalten. Der falsche Prophet wirkt, und wir wissen ja aus der Bibel, dass bevor der Antichrist kommt und bevor der falsche Prophet in Person auftritt, dass der Geist des Antichristen praktisch vorher da ist. Und dass es viele kleine Antichristen vorher gibt, die sich immer mehr steigern. Dass es viele falsche Propheten gibt, die sich immer mehr steigern. Das heißt, wir haben mit dem Problem eigentlich dauernd zu tun. Nur in der Endzeit wird es ausreifen und wird in zwei Personen, im Antichrist und im falschen Prophet, Realität werden, und zwar furchtbare Realität. Aber das, dass zum Beispiel ein anderer Jesus gepredigt wird, dass ein anderer Geist wirkt und empfangen wird und dass man falsches Evangelium annimmt, dass Betrüger auftreten, die sich als Apostel Christi ausgeben, ist normal. Aber es wird sich in der Endzeit immer mehr steigern. Und hier, wir dürfen nicht so tun, als wäre das nicht. Das ist einfach Tatsache. Und wenn man 2. Korinther 11, 16 angeht, ich sage nochmals, niemand soll mich für töricht halten. Das heißt, der Paulus geht hier einfach davor aus. Aber jetzt habe ich mich, glaube ich, vertippt. 2. Korinther 11, 16. Also ich meine die Stelle, wo es heißt, Moment, ich gucke mal, ob es 4, 16 ist oder 7, 16. Kleiner Moment. 4, 16. Oder 6, 16. Das würde auch passen. Nee, ich muss nachher schon gucken. Es geht bloß darum, da steht das Wort falsche Brüder. Das heißt, es gibt auch falsche Brüder. So wie es falsche Apostel gibt, so gibt es einfach falsche Brüder. Wir haben mit dem immer wieder auch zu tun. Und auf diesen Dingen, das muss man einfach nüchtern sehen, da lastet ein Fluch. Und zwar, wir dürfen das nicht unterschätzen. Wisst ihr, das Problem ist, wir leben in einer Gesellschaft, wo du systematisch humanisiert wirst. Ich hab von Predigern Vorträge gehört, wo die über dieses Problem geredet haben, vor vielleicht 30 Jahren. Ich habe das nicht verstanden damals, inzwischen verstehe ich es. Da sagt der eine, die Psychiater haben festgestellt bei einem Mörder, dass er das Morden so wenig unterdrücken konnte, wie andere Leute das niesen. Und da sagt er, was ganz einfaches, der Prediger, der hat nur normal gedacht. Er sagt, ist okay, aber was ist mit den Opfern? Was ist mit den Opfern? Das heißt, wir werden systematisch dran gewöhnt, dass wir humanistisch denken. Aber die Bibel denkt nicht humanistisch. Die Bibel denkt überhaupt nicht humanistisch. Wir müssen es einfach nüchtern sehen. Und die Bibel geht aus von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das ist das Wirken Gottes. Und Gott richtet Sünde. Er richtet bestimmte Sünde. Wenn ein Gläubiger oder ein Mensch Buße tut, dann sind die Sünde getilgt durch Jesu Blut. Aber wenn jemand massiv sündigt und in Sünde lebt und in der Sünde verharrt oder ein verstockter Sünder ist, dann gibt es das furchtbare Gericht in Römer 1, dass Gott Menschen dahin gibt. Und wenn Menschen dahin gegeben sind, und zum Beispiel zum dahin gegeben sei, gehört jede Form der Homosexualität. Das ist ein Gräuel vor Gott. Das ist ein absolutes Gräuel, da brauchen wir nicht diskutieren. Das ist ein Gräuel vor Gott, wo Gott richtet. Und AIDS ist eine Strafe für diese Hurereisünde. Das ist überhaupt keine Frage. Wenn man das nicht mehr erkennt, dann ist man schon verblendet. Also wenn man diese Zusammenhänge nicht mehr erkennt, wenn man hier weich wird, dann fängt schon an. Gott redet glasklar, was hier Sache ist. Jetzt müssen wir einfach sagen, genauso glasklar nennt Gott Sünde beim Namen und sagt, was geht und nicht geht. Und da ist die Menschenmeinung völlig uninteressant. Wisst ihr, was interessiert das jemand, was ich euch heute Abend erzähle, wenn Gott es anders sieht? Das hilft niemand was ich erzähle. Wenn ich nicht das erzähle, was die Bibel sagt, dann hat es keinerlei Wert, weil Gott sowieso tut, was er will. Er wird nämlich genauso handeln, wie er es meint. Da kann man die Leute 100-mal trösten und ihnen ein Händchen halten, Entschuldigung, wenn ich es mal so drastisch sage, und sie hätscheln und ihnen zureden. Wenn das Gericht Gottes da ist, dann ist das was Furchtbares.
11, 26 ist
es. 11, was habe ich drauf? 16. Ah, danke. 11, 26, so ein Tippfehler. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren, auf Flüssen, in Gefahren durch Mörder, in Gefahren vom eigenen Volk. In Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, bringt er als Letzte. Und er sagt jetzt nicht, es ist traurig, dass es falsche Brüder gibt, sondern er sagt, es sind Gefahren. Das ist nicht einfach, das ist nichts Harmloses. Und genauso radikal sagt derselbe Paulus, Galater 1, der Apostel der Heiden. Wie ich zuvor gesagt habe, so sage ich euch jetzt wiederum, wenn jemand euch anderes als Evangelium verkündigt, außer dem, das ihr empfangen habt, der sei verflucht. Also das muss richtig verstehen. Die Galaterstelle sagt, der ist verflucht. 2. Korinther 11 sagt, das kommt vor. Und die Bibel sagt, der ist unter Fluch. Das hat nichts mit Toleranz zu tun. Sondern wenn wir auf das treffen, müssen wir es geistlich, gnadenlos bekämpfen. Das ist keine Toleranz, hat er gesagt, bei solchen Dingen. Weil wir die Menschen ins Elend reißen würden. Und genau das, was hier praktisch passiert, er sagt, es ist in anderen Worten, er sagt, da ist jemand, der redet oder sieht aus wie ein Lamm, wenn du ihm aber genau zuhörst, merkst du, eigentlich redet er wie ein Drache. Das heißt, er hat teuflische Botschaft. Er sieht zwar aus wie ein Lamm, das heißt, das ist alles fromm, das ist alles äußerlich, aber wenn du ihm genau zuhörst, und es wird nur beim falschen Propheten erkennen können, wenn, ich weiß nicht, ob wir Antichristen werden, wir ja in der Vorläufersituation sehr, genauso bin ich überzeugt, werden wir auch der falsche Prophet vorher sehr. Ob wir wissen, dass das der ist, das weiß ich nicht. Aber wir werden in diesem Stadium, wo das sich alles zusammenbraut, werden wir wohl da sein und das alles sehr. Das heißt, er redet wie ein Drache. Wenn man genau zuhört, was jemand redet, wenn man es genau hört, dann erkennt man, was los ist. Aber wenn ich sehe, ich habe hier, ich kriege ja immer, ich sage es immer vorsichtig, ich möchte jetzt nicht auf die Spitze drehen, die ist noch Haare schon gelb, aber das ist Idea Spektrum. Das ist also, ja, wie soll ich sagen, ein seltsames Blatt. Wenn ich da lese, was da alles abgeht, das ist fast nicht mehr fassbar für einen normalen Menschen, was heute im Reich Gottes passiert. Und das muss man einfach sehen, auch was man dann diskutiert, wo man überhaupt drüber diskutiert, was man überhaupt noch erwägt. Da wird dann Pro und Contra Ding gegenübergestellt, Meinungen. Wo ich sagen muss, unsere Väter hätten sich mit Grausen von dem allem abgewandt. Heute wird es diskutiert, das ist normal. Heute wird diskutiert über solche Dinge. Und hier ist einfach etwas, er wird reden wie ein Drache. Das heißt, wenn man genau zuhört, kann man rauskriegen, was passiert. Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Ihr müsst nur bei Menschen längere Zeit genau zuhören. Auch wenn ihr nicht wisst, wo jemand geistlich steht. Du musst ihm nur lang genug zuhören, dann wirst du wissen, was los ist. Ein Mensch kann sich letztendlich nicht auf Dauer verstellen. Und zwar, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Es kommt raus. Du musst nur lang genug warten. Und ganz genau hören. Höre ist was ganz Wichtiges. Nichts Wichtiges wie hören. Die Bibel sagt hier, er redete wie ein Drache. Jetzt kommt eigentlich was Furchtbares. 12. Es übte alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Wunde geheilt wurden. Jetzt haben wir hier was ganz Radikales. Und zwar, diese Weltendzeitkirche wird ungeheure staatliche Unterstützung haben. Das heißt, es fängt ja jetzt langsam an. Also man darf sich bloß nochmal den 11. September vergegenwärtigen. Wie plötzlich Amerika, das Land des Protestantismus, wo man sagt, jeder Sechste ist bekehrt, wie die plötzlich keine Probleme mehr haben, Gottesdienste zu machen mit allen Religionen. Und das ist Synkretismus, das ist ein Gräuel vor Gott. Alles Evangelium, was nicht biblisch begründet ist, plus alle Religion, plus alles, was in Richtung Gottesverehrung, Anbetung und ähnliches geht, was nicht echtes Evangelium ist, ist vom Teufel, jede Religion. Das müssen wir uns einfach vergegenwärtigen. Und hier sagt die Bibel letztendlich, das Tier gibt ihm die Macht. Und wir haben heute Situation, wo sich das langsam zusammenbraut, wo man diese Dinge normalisiert. Du wirst immer mehr daran gewöhnt, dass das normal ist. Das ist einfach normal. Und der Staat mischt sich ein. Das müssen wir einfach ganz nüchtern sehen. Wisst ihr, wenn manche Politiker nicht mehr schwören auf der Bibel und so wollen wir Gott helfen, dann ist das klar, dann bringen sie nur das zum Ausdruck, was in ihrem Herzen ist. Der andere vergisst es einfach. Also man sieht einfach, wir steuern auf eine total gottlose Gesellschaft zu, die gesetzlos sein wird, die aber gleichzeitig sich in alle religiösen Dinge immer gravierender, immer brutaler einmischt. Das ist auch der Grund, warum der hohe Zeichen ist. Ich habe das frühzeitig erkannt, wo ich die Biografie von Watchman nie gelesen habe, dass du letztendlich ihrer Gemeinde, wenn du untadelig bist der Obrigkeit gegenüber, wenn sie dir nichts können, wenn sie dich wirklich verfolgen wollen, dass sie dich an solchen Kleinigkeiten, zum Beispiel am Fluchtweg, an der Genehmigung, an solche Dinge, dass ich da packen kann. Du musst der Obrigkeit gegenüber 150% wasserdicht sein. Das ist von letzter Bedeutung. Da kann man keinen Kompromiss machen an dem Punkt. Und das hat den Grund, weil der Staat sich nämlich immer mehr einmischen wird. Das ist ein Riesenproblem. Und dieser falsche Prophet wird getragen sein vom Antichristen. Und er wird sein großer Gönner sein. Und da wird etwas passieren, als Gegenleistung davon, das erste Tier, das von der Schwertwunde geheilt wurde, es übt praktisch die Vollmacht aus vor dessen Augen oder umschrieben vor dessen Angesicht. Und das müssen wir mal nüchtern sehen. Der Antichrist und der falsche Prophet, das ist ja etwas, das letztendlich auch das wahre Evangelium nachahmt. Und der Antichrist ahmt Jesus nach. Ja, der Todeswunde steht wieder auf, er setzt sich in den Tempel. Er äfft er und ahmt Christus nach. Und hier ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt. In 2. Korinther 12, Vers 19. Dort sagt die Schrift, vor dem Angesichte Gottes in Christus reden wir und das alles Geliebte zu eurer Erbauung. Und so wie richtige Gläubige und richtige Menschen in Christus vor dem Angesicht Gottes stehen, so wird das ganze Geschehen praktisch vor den Augen des Antichristen wird hier eine teuflische Nachahmung sein. Wisst ihr, da wird etwas sein, das wird schon der Charakter fast Anbetung haben. Und das müssen wir nüchtern sehen. Es heißt hier, das Ziel ist eindeutig von dieser Welteinheitskirche, dass sie den Teufel anbetet. Und der Teufel wird symbolisiert durch das erste Tier. In Offenbarung 12 heißt es wird der Teufel angebetet und es wird das Tier angebetet. Und das Tier ist dann nachher vom Teufel nicht mehr zu trennen. Das heißt, da wird eine totale Vergötzerung geschehen. Wenn man zum Beispiel die Kirchengeschichte liest, dann sieht man, wie die römische Kaiser ihren Kaiserkult wollte. Da haben die Gläubigen vorbeimarschieren lassen. Und da stand ein Topf mit Gerste und daneben war Feuer. Und die mussten nur eines tun, zu Ehren des Cäsars. Und es war ein Staatskult, damit wurde das Tier, der Staat, angebetet, musste der vorbeiging reingreifen, so ein Ding nehmen, eine Handvoll Körner, und hat die ins Feuer geworfen. Und das war praktisch die Huldigung, die Anbetung Cäsars. Wenn du glaubst, dass Cäsar göttlich ist, dann nimm das Ding und wirf es rein. Das kann man nicht, die Gläubigen, die konnten das nicht. Also haben sie das verweigert und genau auf das wird es rauslaufen. Es wird ein Wechselspiel geben von religiöser Verführung, die dazu führt, dass staatlicherseits diese falsche Kirche immer stärker hochgepäppelt wird. Diese falsche Kirche wird aber gleichzeitig alles dran setzen, dass man das System, der Weltstaat und den dahinterstehenden Antichristen in bestimmten Formen anbetet. Und das Wort, das hier für Anbetung steht, ist das klassische Wort für Anbetung. Aber das Absolute. Und das Wort für Anbetung hat ja, ich habe schon mal erklärt, es hat das Wort von Hund drin. Und das Wort von Hund, das bedeutet praktisch eine Übersetzung, die ganz etymologisch wörtlich ist, sagt sogar anbetend ihn kötern. Wie ein Hund, der Angst hat. Und da habe ich schon mal gesagt, wenn ein Hund richtig Angst hat, wenn er Schwanz einzieht und nur noch kriegt auf dem Bauch, so devot, so brutal, so erniedrigend wird es sein. Das heißt, es wird eine totale Erniedrigung geben. Es wird eine Anbetung im tiefsten Sinne des Wortes geben. Nicht ein bisschen wie bei den Römern, dass man ein bisschen wirft und innerlich denkt, nö. Sondern diese Menschen werden sich dem Teufel tatsächlich hingeben. Die Menschheit wird kapitulieren. Die wird wirklich anbeten. Im tiefsten Sinne. Und die Bibel sagt aber genau in der gleichen Weise soll man sich Gott unterwerfen. Genauso radikal. Aber in dieser Radikalität, wie Gott angebetet wird, wird dann der Teufel angebetet werden. Und das Ziel hat sich nicht verändert, wir dürfen nicht vergessen. Der Teufel geht in der Versuchung Jesu in Matthäus 4 zum Herr Jesus und sagt, wenn du mich anbetest, werde ich dir das alles geben. Das ist sein Ziel. Das Zweite, im 2. Thessalonicher 2, wo dieser falsche Christus, dieser Antichrist letztendlich uns ja vorgestellt wird, dort sagt die Bibel wieder eindeutig, es geht um Anbetung. Und das darf man nie vergessen, das Ziel ist Anbetung. Und zwar, sie sagt hier, Vers 3, Mitte, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sündige offenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst vor Gott ausgibt. Das heißt, der Antichrist gibt sich als Gott aus. Und der falsche Prophet tut alles, dass die Menschheit den falschen Christus, den falschen, in dem Anführungszeichen Gott, nämlich den Antichristen, anbetet. Da wird alles dazu geschehen. Das darf man nicht vergessen. Und von daher ist es gar nicht falsch, wenn man auch kirchgeschichtlich oder geschichtlich sich einmal mit der Geschichte der Caesara beschäftigt, dass man sieht, was da abgegangen ist. Das ist nämlich das Muster. Weil der erste Antichrist war ein Caesar. Der erste Antichrist war Nero. Und das siehst du, wie die weitere Antichristen waren unter anderem Domitian, weitere römische Kaiser. Das hat sich dann fortgesetzt über Napoleon, über Hitler, bis hin letztendlich zum Antichristen. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, das Ziel ist immer noch das Gleiche. Der Teufel will Anbetung, weil er ein schirmender Cherub war. Und weil er laut den Stelle im Hesekiel und im Jesaja eifersüchtig war und praktisch die richtige Anbetung, wie Gott wollte. Und die hat er nicht bekommen. Gott hat ihn praktisch dann entfernt, hat ihn gestürzt. Und jetzt passiert, jetzt versucht der Teufel in der Endschlacht um diese Erde die Anbetung zu kriegen. Und das war, was mein Jesus da gebot hat. Wenn du mich anbetest, kriegst du alles. Und das darf man nicht aus den Augen verlieren. Diese Religion, diese falsche Welteinheitskirche, da muss man gnadenlos sein gegen Ökumene, gegen diese ganze Verführung der Christenheit. Diese ganzen Dinge haben zum Endziel die Anbetung des Tieres und damit die Anbetung des Teufels. Dass man da gar nicht auf eine falsche Idee kommt. Und das kann alles so harmlos sich anhören. Da müsst ihr aufpassen. Und jetzt kommt es, also das wollte ich unbedingt abhandeln, weil das liegt mir am Herzen. Und zwar, er sagt jetzt hier, jetzt war es in 13,13, leicht zu merken. Und es, nämlich dieses Tier Nummer 2, der falsche Prophet, es tut große Zeichen, nicht ein bisschen Zeichen, sondern große, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die auf der Erde wohnen. Durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind, und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und im Leben geblieben ist, ein Bild machen soll. Wisst ihr, es wird alles vorbereitet. Da steht im Griechischen das Wort Icon. Wisst ihr, was auf eurem Computer die kleinen Klappdinger sind, wo ihr draufklicken könnt? Das sind die Icons, das ist nichts anderes. Das gleiche Wort. Das ist doch kein Zufall. In der Spielzeugwelt kommen Masters of the Universe. Die Kosmokratoren, die Finsternismächte, wenn wir sie auf Englisch übersetzt finden, Masters of the Universe. Das heißt, der Teufel lasiert jetzt langsam. Das heißt, er installiert das regelrecht auf dieser Erde, dieses ganze Finsterniszeugs. Das muss uns klar sein. Da passiert etwas. Und was da dazu gehört, und das ist eben das Brutale, es gehören dazu Zeichen und Wunder. Bevor das Bild kommt, kommen Zeichen und Wunder. Und ich bin erschüttert, sage ich euch ganz ehrlich, wie naiv die Gläubigen sind, wie wenig sie ihre Bibel kennen. Wenn du mit den Gläubigen redest, auch über Zeichen und Wunder, wenn irgendwas passiert, da wird jemand von Krebs geheilt, da sind die fertig. Das kommt daher, weil sie in der Regel nicht gewöhnt sind, dass Gott ihre Gebete erhört. Wobei Gott von Krebs nicht heilen muss, wenn er nicht will. Aber etwas ist klar. Wenn ein Toter aufersteht oder jemand von Krebs geheilt wird oder was ganz Gravierendes passiert, dann hat es in der Endzeit keinerlei Bedeutung. Das ist überhaupt kein Beweis. Und zwar aus dem Grund möchte ich jetzt einen Exkurs machen mit euch. Ich möchte jetzt was einschieben. Er wird Zeichen und Wunder tun. Und er wird durch diese Zeichen und durch diese Wunder wird er die ganze Menschheit verführen. Und bevor der Antichrist und bevor der falsche Prophet sichtbar werden, wird der Geist des Antichristen da sein. Und dann wird das ganze Zeichenumfeld langsam aber sicher auf dieser Erde aufgebaut. Und da sind wir mittendrin. Ich weiß nicht, wie lange es geht, aber wir haben einen Zeichenboom. Ich weiß auch nicht, ich möchte es nochmals betonen, ich weiß auch nicht, ob das, was heute passiert, schon das Letzte ist. Ob das noch ein Vorläufer ist. Und dann weggeht, meistens leider durch einen Krieg. Meistens geht es durch einen Krieg weg. Dann haben wir Krieg, dann kommt der Neuaufbau. Und dann braut sich wieder zusammen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob jetzt nochmal ein Krieg kommt, ob jetzt praktisch in der Phase das schon Endstadium ist, dass dann der Antichrist kommt. Ich weiß es nicht. Es kann genauso gut sein, dass die letzte Generalprobe, bevor es losgeht. Das weiß ich nicht. Es kann aber auch sein, ist überhaupt keine Generalprobe, müssen wir mittendrin im absoluten Ende. Ist alles möglich. Aus dem Grund muss ein Gläubiger, ich betone das jetzt einfach, muss ein Gläubiger nicht die Bibelstelle kennen, die ihm alle so gefallen, die kennt er sowieso, sondern ein wahrhaft Gläubiger muss in der Endzeit resistent sein. Das heißt, er muss vollkommen sicher sein, was es mit diesen Dingen auf sich hat. Er muss auch wissen, was mit Zeichen und Wunder auf sich hat. Dass wenn ein Zeichen und Wunder passiert, dass er in keinster Weise überrascht wird, dass er in keinster Weise beeindruckt wird, sondern dass er eiskalt biblisch prüfen kann. Das ist mein Ziel. Das, was der falsche Prophet so tut, mal ein kleiner Exkurs. Und zwar, ich habe hier Seite Nummer 3, wenn wir das geschwind einschieben. Wisst ihr, ich möchte etwas betonen, dass man hier auf keine falsche Idee kommt. In 13 steht, dass das Feuer vom Himmel fallen lässt auf die, die auf Erden wohnen. Ja, und was ist das? Es gibt, wenn man das mal ganz nüchtern sieht, da kann man nur denken an Elia, an Baal oder, ich habe alttestamentlich, neutestamentlich, Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes wird nachgeäfft. Absolut möglich. Und von daher müssen wir aufpassen, wenn Zeichen und Wunder passieren. Weißt du, was wir hier haben? Das ist einfach etwas, das müssen wir wissen. Ich zitiere jetzt nur manche Dinge, das ist zum Nachlesen und werde manche Sachen einfach erklären. Folgendes. Wir müssen etwas wissen. 1. Korinther 1, 22 sagt, Israel will Zeichen. Die Zeichen sind immer in der Regel in der gesamten Heiligen Schrift Israel zentriert. Und Gott hat es folgendermaßen gemacht. Das müssen wir einfach sehen. Gott lässt in der Regel in jeder besonderen heilsgeschichtlichen Epoche Zeichen und Wunder geschehen. Das heißt, Gott leitet heilsgeschichtliche Epochen durch Zeichen und Wunder ein. Die Zeit des Gesetzes war mit Zeichen und Wunder von Baal Sinai, wo es gedonnert hat, wo es geblitzt hat, wo ungeheure Zeichen passiert sind. Da wurde das Gesetz gegeben, die erste große Heilszeit. Das Zweite, als die Zeit des Messias kam, hat sich der Herr Jesus in Matthäus 8 eingeleitet mit dem einem der größten Zeichen, das es jemals gab, das Zeichen des Messias, wo Israel sofort wusste, er muss der Messias sein, indem er einen Aussätzigen geheilt hat. War ein brutales Zeichen des Christus, des Messias. Matthäus 12, dort kommt es ja zum entscheidenden Kampf, wo Israel die Sünde wie den Heiligen Geist begeht. Bis Matthäus 12 hat er diese Wunder getan. Es wird nur ein messianisches Wunder extra beschrieben in Johannes 8, in Johannes 9. Das heißt, das Gesetz wurde mit Zeichen und Wunder eingeführt. Der Messias, der Herr Jesus, wurde mit massivsten Zeichen und Wunder eingeführt. Die Apostel wurden mit massivsten Zeichen und Wunder eingeführt. Das ist einfach so. Zeitalter des Gesetzes. Christus erfüllt das Gesetz, der Erlöser kommt, kommen wieder Zeichen. Dann ist das Heil geschehen, der Heilige Geist ist ausgegossen. Jetzt kommt die Weltmission. Jetzt kommt praktisch Gottes Heil für die Welt. Neue Epoche. Kommt mit Zeichen. Die Apostel hatten solche Vollmacht und konnten solche Zeichen und Wunder tun, dass ein Taschentuch gereicht hat. Ein Taschentuch haben die Leute geheilt. Wenn der Schatten vor einem der Apostel auf jemand fiel, sind die geheilt worden. Das heißt, das Gesetz hatte Zeichen, massiv. Der Herr Jesus als der Messias hatte ganz massive Zeichen, diese messianischen Zeichen. Ich wiederhole es nochmal, die drei Zeichen, die nur der Messias tun konnte, sonst niemand. Für einen Jude war das klar zu der Zeit. Die hatten ja eine Überlieferung, die neben der Bibel her war. Das war praktisch die Mischna. Das ist immer das, wenn es heißt, die Überlieferung der Alten, das ist die Mischna, die kann man heute kaufen. Und das Zweite, dann war es die Gemara, das ist wieder die Auslegung der Mischna. Und das Ganze hat dann gemündet im Talmud, unter anderem im babylonischen Talmud, wenn ich es richtig im Kopf habe, 18 Bände, das wäre auch 6 plus 6 plus 6. Aber so ohne Gewehr, ich müsste nachgucken. Auf jeden Fall, ich habe eine Kurzfassung vom Talmud, hochinteressant. Aber diese Lehre, die war da. Und laut dieser Lehre konnte niemand, außer Messias, drei Zeichen tun. Niemand konnte einem Blindgeborenen die Augen öffnen, das tut der Herr Jesus in Johannes 9. Niemand konnte einen Aussätziger von Aussatz reinigen. Also nach der Fertigstellung der fünf Bücher Mose ist nachweislich niemand von Aussatz geheilt worden, der zu Israel gehört hat, nur der Naaman der Syrer. Aber kein Jude. Und Israel wusste, wenn von Aussatz geheilt wird, dann ist der Messias da. Das passiert in Matthäus 8 und Matthäus 12, dass immer Blindgeborene, Entschuldigung, dass immer Taubstumme praktisch, der Dämon ausgetrieben wird. Und zwar nach jüdischem Ritus musste der Rabbi den Namen des Dämons erfragen. Wie der Herr Jesus fragte, wie heißt du? Und er sagt, der Legion. Und jetzt hat keiner von Israel konnte, wenn jemand taubstumm war, der Dämon austreiben, wenn er nicht reden konnte. Und in dem Moment, wenn der Herr Jesus dann einmal taubstumme den Dämon ausgetrieben hat, und wenn er gleichzeitig einem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat, wenn er gleichzeitig Aussatz geheilt hat, dann müsst ihr mal die Stelle beobachten. Lässt ihr mal das Umfeld. Da passiert immer das Gleiche. Da gibt es einen Volksauflauf und da schreit das Volk, ist dieser nicht der Messias? Das sind nämlich die Zeichen des Messias. Oder ist so etwas ist in Israel noch nie geschehen oder so etwas ist noch nie geschehen, seit die Welt steht. Also ungeheure messianische Zeichen und Wunder. Und jetzt gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder diese Zeichen und Wunder waren vor Gott, dann war der Jesus der Messias. Oder die einzige andere Möglichkeit, diese Zeichen waren vom Teufel, dann war er besessen. Und jetzt sind die Pharisäer gekommen, wieder besseres Wissen und sagen praktisch, diese Zeichen sind nicht vor Gott, sondern vom Teufel. Und damit begehen sie die Sünde wie der Heilige Geist. Und die Sünde wie der Heilige Geist konnte nur ein Jude zur Zeit Jesu begehen. Das muss man sich ganz nüchtern vergegenwärtigen. Kann Heide heute nicht begehen. Es war die Sünde wieder den Heiligen Geist. Und das bedeutet, Jesus hatte diese brachiale Zeichen und Wunder. Er hatte noch nebenher andere Zeichen, die nicht messianisch waren. Aber er sagt einmal in Johannes, glaubt mir doch um der Zeichen willen. Die messianische Zeit war eine Zeichenzeit. Denn als das Heil von Israel, also von der Apostelzeit, in der Apostelzeit, von Israel zu den Heiden übergeht, geht der Übergang wieder mit Zeichen und Wunder. Also neue Heilsfiguren, wieder mit Zeichen und Wunder. Und dann sagt die Bibel was ganz Einfaches. Die Zeit des Endes, in 2. Thessalonicher 2, hat wieder Zeichen und Wunder. Aber jetzt tritt das Vorzeichen. Die Bibel erklärt uns glasklar, dass die Zeit des Gesetzes echte Zeichen hatte, die Zeit des Messias hatte echte Zeichen, die Zeit der Apostel hatte echte Zeichen, die Zeit der Heiden hatte echte Zeichen, und zwar die Übergangszeit, nur bis einmal das Heil drüber war. Aber die Zeit des Endes, 2. Thessalonicher 2, hat falsche Zeichen. Das heißt, die echte Zeichen der Apostelzeit kommen am Ende als Fälschung zurück. Genauso hat der Tag des Herrn praktisch Zeichen, die Gerichtsperiode. Und die gesamte antichristliche Zeit hat falsche Zeichen und Wunder. Das ist ganz wichtig. Es gibt echte Zeichen und Wunder, die waren in bestimmte Epochen. Und dieselben Zeichen, die echt waren zur Zeit Jesu und zur Zeit der Apostel, kommen in der Endzeit wieder als Fälschung. Das ist eine der brutalsten Botschaften der Bibel. Die Zeichen der Apostel kommen in der Endzeit wieder als Fälschung. Terra, Dynamis, Semaion. Immer die drei gleichen Worte. Die werden teilweise nur zweimal benutzt, plus einmal oder alle. Zeichen und Wunder und Kräfte, die Apostel hatte, tauchen am Schluss wieder auf als Fälschung, und zwar als brutale Fälschung. Dann sagt der Paulus in 2. Korinther 12, 12, die Zeichen des Apostels sind. Das heißt, er hatte besondere Apostelzeichen. Und das sieht man auch in Apostelgeschichte 2,43. 2,42 ist ja das Programm der Gemeinde. Und in 43 heißt es dann ganz einfach, ich habe das immer überlesen, ja, die Gläubigen tun das. Es kam Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Die Gläubigen hatten alles gemeinsam, aber die Zeichen geschahen in der Bibel, in der Regel, wenn ihr nachguckt, durch die Apostel oder durch die Apostelschüler wie der Stephanus. Das heißt, da war eine bestimmte Elite, die hat Zeichen und Wunder massiv getan. Und der Herr Jesus hatte massiv Zeichen und Wunder und die Apostel hatte ganz massiv Zeichen und Wunder. Besondere Zeichen der Apostel. Und weil jetzt die Apostel auch den Übergang von Israel zu der Gemeinde getan haben, weil sie das auch vollzogen haben, drum
geht praktisch die Apostel hin, wenn der Übergang passiert, und tun apostolische Zeichen auch bei den Heiden. Sie tun sie bei den Juden und bei den Heiden in der Übergangsphase. Und Paulus als Apostel der Heiden hatte drum auch die Zeichen. Jetzt haben wir aber ein Problem. Ich lese uns 3 Missionsbefehle. Es gibt in der Bibel 3 Missionsbefehle. Also ich gehe jetzt nicht stur nach dem Manuskript, ich habe es nur rausgedruckt, dass ihr es in Ruhe nachvollziehen könnt. Ich mache es ein bisschen improvisiert. In Matthäus 10, Vers 5 heißt es, jetzt lest einfach die Bibel genau. Ich empfehle euch, überall wo Jude steht, überall wo Israel steht, überall wo Gesetz steht, überall wo Beschneidung steht, überall wo Apostel steht, überall wo 12 steht, unterstreicht es einfach mit einer besonderen Farbe. Ich habe grün genommen, kann man es unterstreichen. Aber hier steht, diese 12 sandte Jesus aus. Das heißt, er sendet ausdrücklich die 12 Apostel aus und gebot ihnen und sprach, begebt euch nicht auf die Straße der Heiden, nicht nach Albstadt, nicht nach Germanien, nicht nach Rom, nicht nach Ägypten, nicht letztendlich nach Saba, zu den Neger, sondern, er sagt ganz klar, geh nicht zu den Heiden, das heißt, bleib in Israel. Betretet auch keine Stadt der Samariter, also auch nicht Samarien, das noch ganz nah da war. Sondern geht nur mehr zu, oder geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Jetzt kommt ein ganz klar definierter, und zwar der allererste Missionsbefehl, wird von Gott ganz genau beschrieben. Er sagt, geht ihr 12 Apostel zu Israel und tut Zeichen und Wunder. Geht nicht zu den Heiden, geht nicht zu den Samariter. Er sagt zu ihnen, geht hin, sprecht und verkündigt, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. In der Gemeinde ist es durch die Ausgießung des Heiligen Geistes da. Ihr könnt euch erinnern, das Reich Gottes, wie ist es da? Zuerst verheißen, dann in der Person Jesu, dann inwendig in uns, dann im tausendjährigen Reich und am Schluss im Himmel. Die Erscheinungsform des tausendjährigen, des Reiches Gottes. Und er sagt hier, das Reich Gottes ist nahe. Das heißt, die Ausgießung des Heiligen Geistes ist nahe bevor. Und wenn der Messias da ist, dann ist euch ganz nahe. In seiner Person ist nämlich da. Also sie hat nur die Botschaft, das Reich Gottes ist nahe. Und jetzt wird diese Botschaft wird praktisch bestückt mit Zeichen. Jetzt sagt er, dann, wenn du zu Israel gehst, wenn du verkündigst, dass es nahe ist, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Und jetzt guckt ihr mal in der ganzen Bibel, einfach ganz, ganz einfach, guckt ihr mal, wo zum Beispiel Zeichen und Wunder passiert, in der Regel, immer in Israel, immer wenn es um die Thematik geht, sie passieren nur bei den Heiden in der Übergangsphase, wo das Heil wechselt. Ansonsten, zum Beispiel, wir müssen mal gucken, in der Bibel, im Joel steht, meine, also Israels, Söhne und Töchter werden zum Beispiel Träume haben, werden Gesichter haben. Jetzt müsst ihr mal gucken, wer in der Bibel einen Traum oder ein Gesicht hat. Müsst ihr einfach mal gucken. Da kommen alle und schreien, oh, die Theorie stimmt nicht. Pilatus, seine Frau, hat auch einen Traum gehabt. Das ist richtig, aber sie war eine Jüdin. Zumindest heißt es so in der Überlieferung. Und wer ein Jude war, hat noch im Judentum die Mutter bestimmt, nicht der Vater. Der Vater hat die Erbsünde dazu geliefert. Das heißt, vom Vater kam die Erbsünde. Von der Mutter kam die Zugehörigkeit. Und hier müssen wir jetzt einfach einmal ganz klar feststellen, hier sagt er, geh zu Israel, tu Zeichen und Wunder und treib Dämonen aus, weg Tote auf, reinige Aussätzige, Heilkranke, tu massiv Zeichen und Wunder. Aber tu es, wenn du zu Israel gehst. Im selben Evangelium ist ein zweiter Missionsbefehl. Matthäus 28, Vers 19. So geht nun hin und mache zu Jüngern alle Völker. Da steht Völker nicht. Aber du kannst es nicht anders übersetzen, weil es in jeder Bibel drin steht, in der Regel, oder fast in jeder. Da steht im Griechischen Ethne. Und Ethne heißt Heiden. Also man könnte auch übersetzen, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Heiden oder alle Heidenvölker oder alle Nichtjuden. Also kommt ein ganz anderer Missionsbefehl. Der generelle Missionsbefehl für Israel lautet, tut Zeichen und Wunder. Der generelle Missionsbefehl für die Nichtjuden, für die Heiden, lautet: Macht sie zu Jüngern, das heißt evangelisiert sie. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt, tauft sie als Erwachsene und dann als Folge lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das heißt, das Grundprogramm für die Heide lautet, und das muss man heute Gläubige Stammbuch schreiben, dass sie wieder beginnen, nüchtern zu werden, was die Gemeinde überhaupt tun soll. Sie hat diese Kurzform des Auftrages plus Apostelgeschichte 2, 40 bis 42. Und dort beginnt es auch. Evangelisatio, Taufe. Dann kommt praktisch Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrecher und Gebet. Sie hat 6 Dinge zu tun. Und das ist die Aufgabe der Gemeinde. Und alles andere ist daneben. Manchmal hast du heute den Eindruck, heute verdreht sich alles. Das ist der Hauptauftrag der Gemeinde. Und bei den Heiden sagt die Bibel radikal und unzweideutig: Evangelisatio, Taufe, Lehre. Das ist der Auftrag. Und manchmal vergisst Gemeinde, was ihr Auftrag ist, aber das ist der Auftrag. Und jetzt frage ich mal ganz, ganz vorsichtig: Wo sind die Zeichen? Sie fehlen. Gott hat keinen Auftrag gegeben, die Heide speziell mit Zeichen zu evangelisieren. Natürlich wird dir jetzt jeder schwärmerisch Veranlagte wird dir sagen, Markus 16. Und er hat recht. Zu mir sagt vor kurzem mein Bruder: Och, wenn das doch stimmen würde, dass Markus 16 der Schluss unecht ist, dann hätte ich weniger Probleme. Dann sage ich: Du weißt gar nicht, was du mir antust. Ich brauche Markus 16 absolut, um die Schwärmer abzuwehren. Ich bin unendlich dankbar, dass Markus 16 drittsteht. Und Markus 16 ist nämlich der dritte Missionsbefehl. Also nochmals, der erste Missionsbefehl, Matthäus 10, 5. Nur Israel, Zeichen, Wunder in Hülle und Fülle. Der zweite Missionsbefehl, nur die Heiden, ohne Zeichen. Und der dritte Missionsbefehl, und jetzt lernt man Bibel lesen. Man muss nur ganz penibel, pinglig genau lesen, was steht da als Überschrift drüber. Und jetzt lese ich hier, und nochmals, Markus ist das erste Evangelium, laut Markus 1, lauter Überlieferung. War Markus Erste. Und jetzt heißt hier, geht hin, Markus 16, Vers 15, geht hin in alle Welt, da steht Kosmos. Das heißt, das ist der Gesamtmissionsbefehl. Einmal heißt es Israels, andermal heißt die Heide. Wenn man die zwei zusammenfasst, dann ist die ganze Welt. Das ist der erste, der grundlegende und der allgemeine Missionsbefehl. Und der hat die ganze Bandbreite, nämlich Zeichen, Wunder und alles, was man sich vorstellen kann. Und das sagt er ganz klar: Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wieder das Universelle. Nicht Israel, nicht die Heide, sondern universell. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Zungen oder Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohlbefinden. Und jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Die Bibel lehrt, im Gesamtmissionsbefehl. Der Gesamtmissionsbefehl beinhaltet Zeichen und Wunder. Wenn man aber runterbricht auf die Einzelebene, dann sieht man, dass Israel spezifische Zeichen und Wunder hatte. Dass die Heide es nicht hatten, sondern dass bei den Heiden die Zeichen und Wunder nur in der Übergangsphase geschehen sind und diese Zeichen gehören nicht zu der Heide, sondern zu der Apostel sind. Also der Messias hatte die Zeichen, die Apostel hatte die Zeichen. Grundsätzlich hat eigentlich Israel die Zeichen. Und die Heide nicht, aber in der Apostelzeit, in der einzigen Übergangsphase, taucht sie auch bei der Heide auf. Das ist einfach mal Fakt. Was ganz wichtig ist, viele Dinge, die wir heute als Geistesgabe verkaufen, sind in Wirklichkeit von der Bibel her Zeichen. Und wenn ich die untersuchen will, dann muss ich Zeichen untersuchen. Ich sage es mal hart, wenn heute einer Dämonen austreibt, dann heißt es, guck, Vollmacht muss sein. Nee, Zeichen. Und dann will ich zuerst schon mal sehr das Zeichen heute vor Gott her dran ist. Ob Gott sagt, jetzt, heute, im Jahr 2002, tu Zeichen. So weit sind wir ja noch gar nicht. Aber jetzt habe ich hier zumindest etwas wohl unzweideutig bewiesen. Und zwar, dass die Zeichen punktuell auftreten, beim Gesetz, beim Messias, bei den Aposteln, wenn das Heil zu den Heiden geht, in der Endzeit, beim Kommen des Antichristen, beim falschen Christus, kommen auch Zeichen, aber eben falsche Zeichen und Wunder. Ich habe bewiesen, dass der Messias besondere Zeichen hatte, Genauso hatte die Apostel besondere Zeichen und dass es drei Missionsbefehle gibt. Und dass der Missionsbefehl für die Juden mit Zeichen geht, dass der Missionsbefehl letztendlich an die Heiden allein ohne Zeichen geht, dass es aber eine Übergangsphase gibt, wo Juden und Zeichen, wo Juden und Heiden Zeichen hatten, nämlich die Apostelzeit. So weit sind wir jetzt. Was hier jetzt wichtig ist, wenn wir das in Ruhe angucken, jetzt müssen wir nur Hebräer 2, 3 und 4 lesen. Jetzt müssen wir nur glauben, ohne Theologie. Glauben, was die Bibel sagt. Und da brauchst du überhaupt nichts mehr überlegen. Da ist das Ding vom Tisch. Hier heißt es, ich lese ab 3 anfangen. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine solch große Errettung missachten? Es geht um Errettung, also Heil. Diese, nämlich die Errettung, wurde zuerst durch den Herrn verkündigt. Also der Herr ist genannt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Die Apostel. Das sind die Leute der Apostelzeit, die Augen und Ohrenzeugen, die dabei waren. Und jetzt erklärt die Bibel praktisch, der Messias selber, der Herr Jesus Christus plus seine Apostel, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, zu Jesus und zu den Aposteln, zu beiden, gibt Jesus das Zeugnis mit Zeichen, Wundern und Kraftwirkungen. Terra dynamis semeion, das sind genau die drei Worte, die hier gebraucht werden. Das heißt, die Apostel und der Herr Jesus hatten Zeichen, Wunder und Kräfte. Und zwar ohne, sagen wir fast Einschränkungen am Anfang. Jetzt sagt die Bibel ganz klar, Gott hat die Zeichen gegeben für den Messias und für die Ohrenzeuge, für die Zeit, wo die Ohren- und Augenzeuge da waren, praktisch die Zeit der Apostel. Und darüber hinaus sagt sie nichts. Und wenn die Bibel nichts sagt, dann sind die Zeichen halt für die anderen nicht. Das ist einfach Fakt. In der Kirchengeschichte sind sie verschwunden. Schau Tatsache. Aber jetzt geht die Bibel weiter. Also ich habe jetzt festgestellt, sie tauchen immer nur punktuell auf. Sie sind in der Regel für Israel. Sie sind immer an den Messias gebunden gewesen, immer an die Apostel gebunden gewesen, an die Heilszeiten. Und es gibt drei Missionsbefehle. Und für uns, die Heide, sind die Zeichen kein Thema. Also ich rede jetzt von flächendeckenden Zeichen. Nicht, dass Gott einmal ein Wunder tun kann, das ist was ganz anderes. Sondern ich meine flächendeckende Zeichen und Wunder. Das Nächste, was die Bibel sagt, jetzt schweigt sie. Jetzt schweigt sie auch in den Lehrbrief. Jetzt schweigt sie einfach über Zeichen. Und wenn sie schweigt, dann haben wir auch zu schweigen. Und in der Kirchengeschichte hat es geschwiegen. Aber jetzt beginnt sie etwas. Jetzt kommt ein richtiges Szenario. Das heißt, eine Darstellung rundum, was mit diesen Zeichen und Wunder auf sich hat. Matthäus 24, 24. Ganz leicht zu merken. 24, 24. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Jetzt sagt der Herr Jesus praktisch, in der Endzeit werden plötzlich große Zeichen und Wunder geschehen, um die Menschen zu verführen. In unserem Text Offenbarung 13, 13 heißt, es tut große Zeichen, sodass sogar Feuer vom Himmel fallet und verführt die ganze Erde durch Zeichen. Das heißt, am Schluss kommen die Fälschungen. 2. Thessalonicher 2, das berüchtigte Kapitel über den Antichristen. Dort heißt es, ich lese ab 9, dessen Kommen, und vorher ist ja sein Geister, aufgrund der Wirkung Satans erfolgt, da steht das griechische Wort, von dem unser Fremdwort Energie kommt. Das heißt, es ist kein Schau, es ist kein Bluff, es ist reelle Energie. Das heißt, da ist eine wirkliche Energiewirkung. Dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgen. Das sind dämonische Wirkungsweise. Unter Entfaltung aller betrügerischen, da steht Pseudos, das heißt, es sind Täuschungen, Kräfte, da steht Dynamis, da steht praktisch das Wort, was sonst von der Heilige Geist steht, alle betrügerische Kräfte, Zeichen und Wunder. Und die drei Worte sind die drei gleichen Worte, die ich vorher im Hebräer 2, 3 und 4 gelesen habe. Terra Dynamis Semaion. Das sind genau die drei Worte aus dem Hebräer 2. Jetzt sagt die Bibel unzweideutig, radikal und deutlich, die Zeichen der apostolischen Zeit kommen in der Endzeit, kurz vor der Wiederkunft des Antichristen. Ich sage ausdrücklich Wiederkunft, weil die Bibel sagt, das ist eine Parousie. Das Kommen des Antichristen ist eine Nachahmung der Wiederkunft Jesu. Das heißt, vor diesem Kommen werden Zeichen und Wunder geschehen, und zwar die gleiche Zeichen, wie die Apostel hatten. Wenn sie es jetzt anguckt, dann wird's einem echt anders. Damit sagt die Bibel, zur Zeit Jesu, zur Zeit der Apostel war die echte Zeichen, zur Zeit der Endzeit tauchen die falschen Zeichen und Wunder auf. Und dann besteht Wunder, wenn der Antichrist falsche Zeichen und Wunder tut. Jetzt kommt zum Beispiel eines dieser großen Zeichen, und zwar dieses Zeichen des Zungenredens. Wisst ihr, wenn wir jetzt die Bibel ganz nüchtern legen, ich möchte keine Bibelarbeit über Zungenrede halten, das ist beim Jugendkreis am Samstag dran, so gut wie. Das heißt, ich möchte keinen Exkurs machen. So möchte ich was ganz Einfaches lesen, dass man die Bibel sieht. Wann kommt das Zungenrede im Neuen Testament das erste Mal vor? Habt aufpasst. Markus 16. Was sagt die Bibel? Was ist Zungenreden laut Markus 16? Und das erste Vorkommen steuert die Sache? Ein Zeichen. Wenn man die Bibel ein bisschen genauer liest und 1. Korinther 14, Vers 21 liest, dann steht, im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Zungen oder Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden. Da steht Laos und Laos ist Volk Israel. Und die Parallelstelle ist Jesaja 28 und ist eindeutig Israel. Aber auch so werden sie nicht auf mich hören. Darum dienen die Zungen oder das Zungenrede als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen, nämlich Israels. Es sagt die Bibel ganz klar, das Zungenrede ist ein Zeichen für die ungläubigen Juden. Und wenn heute ganze Bewegungen Zungenrede, dann muss ich sie einfach fragen, von biblischem Befund her, wo sind die Juden? Nirgends. Zum Zweiten zeigt die Bibel, dass dieses Zeichen immer an Gott gerichtet ist. Heißt, wenn du sie übersetzt, musst du immer Gott anreden. Und alle die Übersetzungen, die ich gekannt habe, außer einer, und die war auch falsch, das weiß ich, alles, was ich bisher übersetzt gehört habe, hat immer Menschen angeredet. Das heißt, das Zeichen demaskiert sich so eindeutig auf dem ganzen Erdball als Fälschung, dass man nicht einmal mehr darüber nachdenken braucht. Das heißt, die heutigen Zeichen und Wunder, die hier geschehen, sind in der Regel eine Täuschung. Und das ist jetzt was ganz Entscheidendes. Wir müssen konstatieren, als Gläubige in der heutigen Zeit, dass die Zeichen und Wunder, die in der Endzeit flächendeckend geschehen, letztendlich eine Verführung des Teufels sind und nichts anderes. Und da darf sich ein Gläubiger in keinster Weise beeindrucken lassen. Da weckt jemand einen Toten auf, dann muss ich die Bibel aufschlagen und muss sagen, Entschuldigung, du bist ungefähr 2000 Jahre zu spät drin. Das waren nämlich Hebräer 2, 3 und 4. Und wenn du mir mit deiner Totenverweckung was beweisen willst, beweist du mir überhaupt nichts. Wollt ihr Wunder sehen? Wollt ihr Zeichen sehen? Ist kein Problem. Sitzt in den Zug, fahrt nach Portugal, nach Lourdes. Ich denke, es ist in Portugal, wenn ich es richtig weiß. Geht nach Portugal, geht in die Lourdes-Grotte, wo die Maria-Erscheinungen sind. Und die werden Zeichen und Wunder sehen. Ich weiß nicht, ist Fatima in Portugal? Ja, ist Fatima. Also auf jeden Fall. Ein wenig weiter weg. Und jetzt muss man einfach nüchtern sehen. Lourdes bedeutet Zeichen und Wunder. Da hängen die Krücke. Der hat doch geheilt. Hat die Mutter Gottes geheilt. Teufel hat geheilt. Falsche Zeichen, falsche Wunder. Jetzt müssen wir das nüchtern sehen. Falsche Zeichen und falsche Wunder ist das der Normalzustand der Gemeinde Jesu heute. Man muss aufpassen. Ich möchte aber nochmal betonen, was das nicht bedeutet, dass Gott nicht jemand heilen kann. Wenn er will. Aber flächendeckende Zeichen und Wunder, wie man es uns heute weiß macht, sind in der Regel nicht vor Gott. Und dann kommen dir die Zeichen, die hat immer nur ein Merkmal. Da fallen die Leute zum Beispiel rückwärts um. Laut Bibel fällt man nur rückwärts um, wenn mich die Schlange beißt oder Gott mich richtet. Das hat nie mit dem Heiligen Geist zu tun. Also wenn man die Bibel kennt, geht man denen Dinge nicht mehr auf den Leim. Und das ist entscheidend. Dieser falsche Prophet wird nämlich diese Zeichen tun. In Vers 14, es wird auf der ganzen Erde geschehen. Und bevor das kommt, wird es vorbereitet werden. 1. Petrus 4 ab 1 sagt, der Geist des Antichrist ist vorher schon da. Und selbst wenn das jetzt eine Generalprobe wäre mit diesen Zeichen und Wunder, wir haben in der Esoterik Zeichen und Wunder, wir haben die weltweite charismatische Bewegung, 1960 begann es mit einem anglikanischen Priester, dann kam 1966 eine katholische Universität in den USA, dann praktisch brach es ein in der evangelischen Kirche über Bittlinger, über die Ecke der Agnes Sanford, die ganz offen und ehrlich sagt, wenn sie die Kranke heilt, wirke die Tote mit, unter anderem der Franz von Assisi, muss man sich mal vorstellen, man muss dazu mit der Gelle, was da passiert, ist ja bösartig. Und dann kam die Welle mit dem John Wimber. Und jetzt kommt Valley of Valley, dann kommt Toronto, dann kommen die Promise Keepers. Es wird eine neue Welle kommen, denn es fällt jedes Jahr was ein. Wir müssen uns nüchtern vergegenwärtigen. Zeichen und Wunder als flächendeckende Erscheinung ist laut Bibel eine Fälschung. Da muss man einfach den Mut haben, das auch zu sagen. Und er geht jetzt hin und sagt, man hat ein Bild, ein Icon. Jetzt kann man natürlich überlegen. Also ich bin ja weiterhin überzeugt, dass der Fernseher nur Vorläufer ist. Ich bin überzeugt, dass das alles im Computer, wir haben immer Flachbildschirm, wenn du wahrscheinlich an die Wand hängen kannst, wie ein Bildchen. Ja, ich weiß, es gibt schon so ganz, ganz Mini-Dinger, dass du die wie ein Bild an der Wand hängen hast, dann hast du nämlich genau das, was hier beschrieben wurde. Das Bild redet und das Bild ist lebendig und dann wird der Antichrist, wird so wie das passiert in der Diktatur, wird der große Vorsitzende seine Rede halten und dann werden die Leute anbeten. Und die Bibel geht so weit, dass es sagt, das Bild wird so brutal sein, dass sogar die Menschen das Bild letztendlich in gewisser Weise fast anbetet. Dass sie das, oder was fast steht da, sie werden das Bild des Tieres anbeten. Und da steht wieder das gleiche Wort wie vorher für die Anbetung des Tieres und für die Anbetung des Teufels. Das sind die gleichen Worte. Das heißt, sie werden der Teufel, sie werden der Antichrist, sie werden der Staat, der antichristliche Staat, und sie werden das Bild des Tieres, sie werden das anbeten. Und wenn man heute sieht, was die Medien für eine Macht haben, dann muss man sagen, manche beten das Bild bereits an. Ob das jetzt ein Computer ist oder was anderes. Und inzwischen ist es ja so, ich muss heute sagen, wenn ich Prospekte lese in der Zeitung, heute kriegst du, wenn du einen Computer kaufst, da ist immer eine TV-Karte automatisch drin. Da ist alles drin. Im Prinzip ist ein Computer und ein Fernseher heute das Gleiche, wo wir gar nicht reden. Da ist alles, gell? Das ist alles in einem. Das heißt, wir steuern hier drauf zu, aber die Technik zeigt, da steuert es drauf zu. Und jetzt erklärt er nochmal ab Vers 16. Es wird bewirken, dass alle dieses Mahlzeichen annehmen, das Mahlzeichen des Tieres. Und jetzt, wenn man das Mahlzeichen anguckt, das heißt praktisch Charagma. Das ist das so Wort, das bedeutet eingegrabene, eingeritzte, eingeätzte, eingebrannte, eingeschnittene Zeichen. Wie ein Stempel, wie ein Brandmal bei einem Pferd, wie ein Huf. Also ganz, wo man sich noch nicht vorstellen, dass das harmlos abläuft. Sondern da wird der Antichrist wird da schon Wert drauf legen, dass hier die Menschheit dieses Zeichen annimmt. Aber jetzt kommt was, und ich denke, dass hier die Gläubigen zu pfuschmäßig gelesen haben. Man hat uns ja alle beigebracht, alle hat der alte Planet Erde gelesen, alle hat das amerikanische Muster übernommen, dass letztendlich du, wenn du das Mahlzeichen hast, nicht mehr kaufen oder verkaufen kannst. Das stimmt nicht. Sondern es sind drei Dinge. Das Mahlzeichen ist nur eines. So, die Bibel sagt jetzt hier ganz klar, wenn man es ganz langsam liest. Vers 17. Und zwar, das Mahlzeichen kriegst du auf die Hand oder auf die Stirn. Das ist das eine. Das ist wohl das Gravierendste, das Brutalste. Aber parallel dazu, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat. Auf Stirn oder Hand. Es gibt aber Menschen, die haben das Mahlzeichen nicht. Stattdessen, wenn sie den Namen des Tieres haben, was wohl ein Geheimnis ist, was das ich weiß es nicht, dann ersetzt das Mahlzeichen des Tieres. Oder wenn sie die Zahl seines Namens haben. Also ich habe die Ausrede gesagt, das ist eins. Aber wenn ich das genau lese, ich habe gelernt in der Bibel, wenn was dreimal hintereinander genannt wird, bin ich sehr vorsichtig zu sagen, das ist eins. Wir müssen davon ausgehen, dass es unter Umständen drei Kriterien gäbe wird, nicht bloß eins. Und das sagt die Bibel jetzt, hier ist Weisheit vonnöten. Wer will oder wer kann, der soll die Zahl dieses Tieres berechnen. Dieses Menschen. Das ist eine Menschenzahl. Das heißt, die Zahl ist von einem Mensch. Und da steht 666. Ich habe es mal unter drauf geschrieben, unter 18. Das war da ist ganz einfach. 666 war zur Zeit Salomos Geld. Und das waren 46 Millionen Euro damals. 46 Millionen Euro. Allerdings mit dem Kaufwert von damals, und so war ein bisschen höher wie heute. Das heißt, es geht um Geld bei der Zahl 666 und Sandri sind die Söhne Adonikams und Adonikams kam aus Babel, das heißt Herr der Feindschaft. Das heißt, dieses Zeichen wird für Geld stehen, Hochfinanz, und dieses Zeichen wird für Feindschaft gegen das Evangelium stehen. Und das selber sind die drei Buchstaben, das ist der Chi, der Xi und der Sigma. Und zwar, es gibt zwei S im Griechischen, ein Mitte, wie früher in Deutsch hat es wie ein F gegeben, das war der Mittel-S und hinten ist der normale S gewesen. Und genauso hat der Grieche ein Mittel-S, das ist praktisch ein O mit einer Schlaufe, also Mittel-Sigma und hat ein N-Sigma, das ist, wenn es der S hätte, eine andere Zahl, das ist, glaube ich, 20. Aber wenn man die drei zusammenzählt, die drei Buchstaben, dann bedeutet das praktisch, da steht nicht 666, sondern da stehen drei Buchstaben und die drei Buchstaben geben in der Summe 666. Und das bedeutet, da stehen die Buchstaben C-H-K-S-S. Drei Buchstaben. Und die drei Buchstaben geben die Zahl des Antichristen. Ich habe jetzt, um das ein bisschen, ich sage es einmal vorsichtig, es war mir wichtig, dass man sich so ein bisschen eine Vorstellung hat. Ich habe hier die Zahl 666, ich habe das vorher noch gemacht, 10 Minuten bevor ich herkomme bin. Oder rechte 20 Minuten vorher, von daher hat es Tippfehler drin, bitte ich einfach zu übersehen. Das ist Folgendes. Wenn man das Wort Lateinus nimmt und lateinisch untersucht, dann kriegst du Zahlenwert 666 Rom. Der Papst hat eine Krone, da steht drauf, es ist eine dreifache Krone, da steht drauf Vicario Filii Dei, also Stellvertreter des Sohnes Gottes. Wenn man das zusammenzählt mit den lateinischen Zahlenwerte, da kommt raus 666. Wenn man den Nachnamen Napoleons Bonaparte hebräisch schreibt, da kommt 666 raus. Wenn man mit hebräischen Buchstaben Kaiser Nero schreibt, dann kommt 666 raus. Wenn man das griechische Wort Tier, Therion, mit hebräischen Buchstaben schreibt, dann kommt 666 raus. Das Wort Finsternis gibt im Griechischen 666. Das Wort Ökumena, das heißt ökumenisch oder Ökumene mit Artikel, gibt 666. Jetzt müssen wir einfach gucken. Und da gibt es verrücktes Zeugs. Zum Beispiel bei der Mondlandung, das ist ja so ein Ding gewesen, wo der Mensch plötzlich seine Macht demonstriert hat. Aber ich meine, ganz dumme Frage, glaubt der Mensch, dass er auf dem Mond war? Das Problem ist ja ganz einfach. Du kannst heute angelogen werden. Wisst ihr, wenn heute im Fernsehen ein Krieg siehst, du weißt nicht, ob da ein Krieg ist. Du warst doch nicht dort. Da kann alles passiert sein. Natürlich können sie oben gewesen sein, sie kann auch Bluff gewesen sein. Aber beim ersten Mondflug, ich habe ohne das Buch, wo ich es her habe, die Namen aller Astronauten haben sechs Buchstaben gehabt. Es war eine 6-Tage-Reise. Es gab 6 Fernsehübertragungen. Das Raumschiff hatte 6 Abteilungen. Das Gesamtgewicht des Raumschiffs betrug 6 Millionen Pfund. Die Rückflugkapsel wog 6 Tonnen. Sie kamen am 6. Wochentag zurück. Der Hubschrauber hat die Zahl 66, der sie zum Meer geholt hat. Und die Telefonnummer bei einer anderen Mondlandung, wo der Präsident dann angewählt hatte, mit denen zu telefonieren, war 666-6666. Also ich glaube auch der Zufall, aber es ist ja schon ein bisschen dicke, habe ich gefunden. Ich habe dann nochmal die Zahl 6 aufgeschrieben von der Bibel her, was für eine Bedeutung hat. Gell? Am 6. Schöpfungstag ist der Mensch geschaffen. In der 6. Stunde, wegen der Sünde der Menschen, kommt die Finsternis übers Kreuz. In der 6. Stunde wurde der Herr Jesus müde. In der 6. Stunde war er beim Pilatus. Und wenn du jetzt siehst, Offenbarung 6, 12, symbolisch Sünde Israel, Offenbarung 9, mit der 6. Posaune kommt der dritte Teil der Menschen zu Tode. In der 6. Zornschale beginnt dieser Krieg, wo nach meiner Überzeugung die Chinesen kommen, 200 Millionen. Und wenn man dann nur Goliath sieht, alles was Finsternis ist 6. Ich könnte weitermachen. Die Vorwahl von Jerusalem ist 666. Die Taxis in Jerusalem haben 666. Israel hat mit dem zu tun, weil es dann die Christen hervorbringt. Das heißt aber für uns ganz einfach, wir brauchen dem nicht nachzudenken, wir brauchen nicht zu berechnen, es gibt sowieso Überraschungen, es wird völlig anders sein, wie wir denken. Was wir sehen als Gläubige, wir sehen, wie langsam etwas passiert, wie der Staat beginnt, die Religion zu subventionieren, wie er sie immer mehr über diese Körperschaft, über Vorteile, wie er sie immer mehr kassiert, wie er sich immer mehr einmischt. Wir sehen immer mehr, wie die religiösen Leute loyal werden, und zwar ihre falsche Loyalität, indem sie bereit sind, und die Bibel sagt hier ganz klar, der falsche Prophet wird das tun, er wird praktisch dafür sorgen, dass man den Staat anbetet, und zwar, dass man gleichzeitig den Herrscher des Staates anbetet, nämlich dann die Christen, und dass man indirekt den Teufel anbetet. Und es wird unter anderem geschehen über die Anbetung dieses Bildes, praktisch des Bildes des Antichristen. Das heißt, über die Medien. Und da wird die ganze Erde verführt, wäre ihre ungeheure Art und Weise, und zwar durch Zeichen und Wunder. Die wirst du auch im Fernseher sehen. Du wirst dann sehen, wie Zeichen und Wunder flächendeckend geschehen. Und für uns Gläubige, wenn wir das sehen, dann wissen wir ganz genau, es ist letztendlich das, was der Teufel will. Er will Anbetung und er holt sich das von den Menschen, indem er sie verführt. Und dann kommt diese Abriegelung, dass man nur noch kaufen oder verkaufen kann, wenn man hier dieses Mahlzeichen hat. Entweder das Mahlzeichen, der Name des Tieres oder die Zahl seines Namens. Ich sage es mal ganz hart, guckt einfach die politische Partei an, wo ein Punkt zwischen den drei Buchstaben ist. Guckt überall, wo jemand seinen Namen abkürzt mit drei Buchstaben. Sehr aufgefallen, wie in den letzten Jahren, selbst Prediger, wie das absolut Mode wird, dass man seinen Namen mit drei Buchstaben abkürzt. Ist mir nie aufgefallen. Mir ist es richtig aufgefallen. Ab einem bestimmten Punkt hat jeder plötzlich drei Namen gehabt. Wenn er dann die drei Namen sieht und mit einem Punkt abgekürzt, dann könnt ihr fast davon ausgehen, dass er in etwa auf dieser Welle seid. Und da wird jemand auftreten, der hat einen Namen mit drei Buchstaben. CHKSS. Das wird Antichrist sein. Was das bedeutet, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall heißt es für uns, wir Gläubige, wir müssen in dieser Endzeit, wenn der Geist des Antichristen kommt, wenn der falsche Prophet beginnt, es wird ja langsam beginnen, müssen wir uns bewusst sein. Das Mittel, um die ganze Welt zu verführen und hinters Licht zu führen, sind Zeichen. Zeichen, Wunder und Bild. Und wir Gläubige müssen aufpassen. Die Zeichen der Endzeit sind laut Bibel eine glasklare Fälschung. Und da müssen wir knallhart hinstehen. Und das ist das, was für mich wichtig ist. Immer das, wenn man hier Dinge erkennt, vom Bibeltext her, das ist alles wichtig, ist mir auch alles wichtig. Aber was mir viel wichtiger ist, was ziehen wir geistlich für eine Konsequenz daraus? Das heißt, wir müssen einfach von der Bibel her sicher sein, dass das, was ich gesagt habe, stimmt. Müsst ihr nachstudieren, die Zeichen. Wenn er zum Schluss kommt, dass das stimmt, dann müsst ihr im Prinzip jede Äußerung, die sich mit flächendeckenden Zeichen und Wunder äußert, müsst ihr ablehnen. Diese Bewegungen sind dann letztendlich nicht von Gott. Splüff. Es gehört mit zu dem Szenario, die Gläubiger verrückt zu machen. Was hier auch wichtig ist, wenn man das sich in Ruhe anguckt, muss man einfach sehen, das, was wir am Anfang gesagt haben. Wir müssen einfach damit rechnen, dass in der Endzeit verstärkt ein falscher Jesus gepredigt wird, dass verstärkt ein falscher Geist wirkt und dass verstärkt ein falsches Evangelium gepredigt wird und dass die Menschen tatsächlich falsche Bekehrung erzeugen, dass verstärkt Fälschungen auftreten auf dem Erdball. Das heißt, wir werden uns in der Endzeit vollends ganz stark mit Fälschungen auseinanderzusetzen haben. Jetzt bin ich ja ein früherer, ich bin immer noch ein Banker, aber kein richtiger mehr, weil ich hinter der Kulisse bin. Aber früher, ein guter Kassier, der hat zum Beispiel, ob ein Goldstückli oder ob eine Münze, ob die wirklich echt war, und früher war die Bank ein nobles Institut, heute hat sie alles aus Gummi, aber früher hast du in der Regel zu dem, sagen wir, der Dreser einer Bank, wo der Kassier war, das war so was ähnliches wie Marmor, steil war hingegangen, hat das Ding hochgehoben, hat es fallen lassen. Da ist das Ding runtergefallen, ist er gescheppert und hat er das angehört, ob das echt war. Hat das Echte so gut gekannt, auch die Scheine, dass in der Regel der halt keine so Lichtmaschine braucht. Ich habe jetzt vor kurzem geguckt, wie die Mädchen hat alle so Lichtmaschinen an der Kasse. Das hat ein guter Kassier nicht braucht. Der hat dann nachgelangt und hat gewusst, ob der echt ist. Das heißt, er hat das Echte so gut gekannt, dass er die Fälschung sofort erkannt hat. Wenn man wirklich die Bibel ganz gut kennt und weiß, was echt und unecht ist, und kennt auch die biblische Lehre über den Zeit, wenn man wirklich auch das Echte gut kennt, dann haben wir mit dem Falschen kein Problem. Wenn wir aber das Falsche und das Echte nicht unterscheiden können, wenn man einfach kein, sagen wir, substanzielles Wissen hat, keine wirkliche Wissenssubstanz, auch keine Erlebnissubstanz, wenn man keine geistliche Substanz hat, dann wird es schwierig. Und das bedeutet für mich wieder in der Endzeit, noch mehr ist Wort Gottes rein, noch mehr am Herr Jesus dienen, noch mehr gucken, noch ernster im Wort Gottes nachforschen, was die Schrift wirklich sagt, ob sich also verhielte und Gott so zu dienen und alles, was da draußen passiert, wirklich mit den Augen eines Gläubigen lesen. Nicht spekulativ, es ist schon das Ende, es kann das Ende sein, aber es muss es nicht sein. Es kann auch nochmal Vorläufer sein, da gibt es nochmal ein paar Jahre. Wissen wir dort? Wir haben keine Ahnung. Aber ihr seht, es braut sich immer mehr zusammen. Die Intervalle werden wie bei den Wehen immer stärker. Das habe ich gelernt bei der Geburt bei uns. 5 Minuten ist der kritische Zeitpunkt. Jetzt weiß ich nicht, wann hier der kritische Zeitpunkt ist, aber ich finde, die Wehen sind heftig. Weil das, was ich da draußen sehe, ist heftig. Das heißt, wir müssen umso wachsamer sein, wir müssen an der Bibel bleiben und das tun, was der Paulus gesagt hat, nicht über das Geschriebene hinauszugehen. Und ganz entscheidend für uns, keinerlei Ehrfurcht vor Zeichen und Wunder. In der Endzeit kommen sie als Verführung. Sondern eiskalt, nüchtern, alles an der Bibel zu prüfen. Und trotzdem nicht ausschließen, dass Gott ein Wunder tun kann, wenn er will. Ich möchte beide zuschließen. Herr Jesus, danke dir für den Gnadetag und ich möchte einfach danken, dass du in deinem Wort alles so klar schreibst, dass wir es wissen können, dass wir wissen, es wird über die Zeichen passieren, dass wir es wissen, es wird über das Bild passieren, dass wir wissen, wie es geht und dass wir auch wissen, wie du Zeichen und Wunder siehst und wir möchten darum dir dem Lamme folgen, wohin du gehst. Ich einfach bitte, dass du uns Gnade gibst, erleuchte die Augen des Herzens, dass das Gleiche passiert wie bei dem Asjunger, dass unsere Herzen an der Schrift sich entzündet, dass du unsere Herzen brennend machen kannst für dich. Und dass wir dir dem Lamme folgen können, wohin du gehst. Und dass wir diesen Dingen ausweichen und nichts mit ihnen zu tun haben. Dass wir nicht das menschlich-humanistische Denken reinfallen. Dass wir die Aufgabe der Gemeinde sehen, auch in der Endzeit. Und hier dir dem Lamme folgen, wohin du gehst. Dass du verherrlicht wirst durch dich, der Vater im Himmel. Heiland, du siehst diesen Kampf, wie es schlimmer wird, wie es extremer wird. Erbarm dich unser und dafür danke ich dir. Amen. Amen.